Und als das Gespräch zu Ende war, das war wenige Tage vor dem Selbstmord seiner Frau, als das Gespräch zu Ende war, sagt Helmut Kohl zu mir: Herr Barke, ich weiß, dass Sie für mich beten. Beten Sie in Zukunft bitte noch mehr für mich. Ich brauche das. Als hätte er was geahnt. Als hätte er was geahnt.
Heute geht es mal nicht um tagesaktuelle Politik, sondern um einen Menschen, der die Bundesrepublik geprägt hat wie wenige andere. Helmut Kohl. Was war das für ein Mensch? Was war er für ein Kanzler? Wie hat er geglaubt? Darüber habe ich gesprochen mit Wolfgang Barke. Wolfgang Barke war früher Geschäftsführer des christlichen Medienverbundes KEP. Außerdem war er Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung. Damit war er also der politische Beauftragte der Allianz. Er hat Helmut Kohl in dessen 16 Amtsjahren sehr oft getroffen, kennt ihn also sehr gut. Kein Wunder, dass er so einige Anekdoten über diesen Mann auf Lager hat, den Kanzler der Wende. Mein Name ist Nikolai Franz und ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge von Glaube, Macht, Politik. Danke, dass Sie hier sind oder dass ich bei Ihnen sein kann. Herr Barke, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Barke, was war denn so Ihre erste Begegnung mit Helmut Kohl? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, es war im Jahre 1983. Er war noch nicht sehr lange Bundeskanzler und wir organisierten, oder ich organisierte damals Journalistenreisen nach Bonn. Wir wurden eingeladen von der Bundesregierung, um mit Politikern Gespräche zu führen. Und wir waren auch damals im Bundeskanzleramt, allerdings nicht bei Helmut Kohl, sondern bei dem Staatsminister Friedrich Vogel. Er war auch Vorsitzender des evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU. Und in seiner Eigenschaft als Staatsminister im Kanzleramt haben wir ihn besucht. Und nach dem Gespräch haben wir das Kanzleramt verlassen. Und in dem Moment fuhr gerade die große Wagenkolonne von Helmut Kohl vor, stieg aus. Und dann sprach der gleich, so wie er so jovial war: Wer seid ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Und dann bin ich zu ihm hingegangen.
Also nicht, wer sind Sie denn?
Nein, er hat gleich mit Du gesprochen. So war der ja. Wenn er eine Gruppe war, wer ist denn? Ja. Und dann sagte ich, ich bin Wolfgang Barke von der Konferenz evangelikaler Publizisten, so hießen wir ja früher. Da, ach, die kenne ich doch, die Evangelikalen. Warum besucht ihr mich nicht? Ich hatte ihm erzählt, dass wir bei Friedrich Vogel waren. Warum besucht ihr mich nicht, sagt er da. Ich sage, Herr Bundeskanzler, wenn Sie mich einladen, wenn Sie uns einladen, ist das natürlich selbstverständlich, ich komme zu Ihnen. Und die Reise wurde begleitet von Dr. Bergsdorf. Dr. Bergsdorf war damals ein ganz enger Vertrauter von Helmut Kohl. Der war damals der Abteilungsleiter Innenpolitik im Bundespresseamt, das diese Reisen vorbereitete. Und sage ich, Herr Dr. Bergsdorf, Sie haben das gehört, wir werden Helmut Kohl besuchen. Dann haben wir einen kurzen Zeitmoment miteinander gesprochen, dann ging er los. 14 Tage später war ich bei Dr. Bergsdorf im Bundespresseamt, habe gesagt, also Dr. Bergsdorf, jetzt müssen wir mal einen Termin beim Helmut Kohl klar machen. Und dann haben wir relativ schnell einen Termin gefunden, haben eine Einladeliste zusammengestellt und dann hatten wir das erste Gespräch mit Helmut Kohl im Sitzungssaal, wo auch die Kabinettssitzung war. Das war natürlich für uns.
Wie alt waren Sie da? 33?
33 war ich da. Das war mein erster Besuch bei Helmut Kohl. Und diesem ersten Besuch bei Helmut Kohl folgten dann sehr viele andere. Und zwar, wir führten dann jedes Jahr mindestens 2 Tagungen mit Journalisten und eine mit Nachwuchsjournalisten im Presseamt mit anderen, auch bei anderen Politikern, aber vor allen Dingen bei Helmut Kohl durch. Und dann organisierte ich auch die ersten Begegnungen mit dem Hauptvorstand der Evangelischen Allianz, mit Helmut Kohl und anderen Mitgliedern des Bundeskabinetts.
Aber vorher war das sozusagen auf dem CAP-Ticket, also wo es dann um Nachwuchsjournalistenförderung ging?
Ja, der erste Besuch war auf dem CAP-Ticket 1983.
Und dann haben Sie sozusagen die Verbindung hergestellt zur Allianz. Gab es da vorher auch schon Verbindungen zu Kohl?
Nein. Zu Kohl gab es überhaupt keine Kontakte.
Es gab ja auch noch keinen politischen Beauftragten.
Nein. Ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen politischen Leben einen großen Türöffner gehabt. Und das war Horst Waffenschmidt. Mhm. Horst Waffenschmidt war damals, also war erst abnormaler Abgeordneter aus dem Wahlkreis Waldbröl Und im September 82 war ich bei Horst Waffenschmidt zu Besuch mit Helmut Mattis, mit dem Leiter von IDEA. Wir beiden hatten eine Einladung von Horst Waffenschmidt, ihn zu besuchen, und waren zu dem Gespräch bei ihm. Und da waren wir ja überhaupt noch nicht in der Überlegung, dass Horst Waffenschmidt irgendwas mal werden würde. Und einen Monat später war dann das Misstrauensvotum, 2. Oktober.
Also Helmut Schmidt gestürzt?
Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Und in den Tagen danach wurde dann das Kabinett vorgestellt. Und unter anderem wurde Horst Waffenschmidt parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Und er war dann dadurch auch der Beauftragte für den Kontakt der Bundesregierung mit den Kirchen. Mhm. Also er war inoffizieller Kirchenminister. Mhm. Und dadurch hatte der natürlich hervorragende Kontakte. Erstens zu Helmut Kohl, engster Vertrauter von Helmut Kohl. Helmut Kohl wollte ja in seinem ersten Beruf leidenschaftlich gern Landwirt werden. Und die Liebe zur Landwirtschaft, die hat ihn geprägt. Und Horst Waffenschmidt hatte in Waldbröl eine besondere Schafzucht. So, und wenn Helmut Kohl mal so die Nase so richtig dicke voll hatte, dann rief der den Horst Waffenschmidt an: Horst, was hast du heute Abend vor? Und dann hat Horst Waffenschmidt gesagt: Helmut, ich weiß ja schon, wir treffen uns bei meinen Schafen. Und dann kam dann die Kolonne von Helmut Kohl vorgefahren, Horst Waffenschmidt, bei den Schafen, Stellen an, also Lodenmäntel, und dann haben die sich hingesetzt und haben über Gott und die Welt gesprochen. Und das war für beide so runterkommen, ausspannen. Und das hat dort Horst Waffenschmidt, und vor allen Dingen hat das den Helmut Kohl sehr geprägt. Und Helmut Kohl war, so habe ich ihn immer wieder kennengelernt, ein Mann, der im Glauben sehr stark geprägt war von seiner Mutter. Das weiß ich deshalb, als Helmut Kohl damals nach dem Gespräch mit Gorbatschow, wo dann die Wiedervereinigung quasi klar war, ist ja Helmut Kohl nach Amerika geflogen und hat dann ein Gespräch gehabt in Camp David mit George Bush. George Bush war der größte Förderer ja der Wiedervereinigung. Und dann hatten die sich aber ausbedungen: Dieses Gespräch wird nur unter uns beiden geführt. Also Genscher ist nicht dabei als Außenminister und Baker ist als Außenminister auch nicht dabei. Nun kam aber Helmut Kohl dort an in Amerika und plötzlich taucht Baker auf. Und dann sagt Helmut Kohl zu Bush: Was ist los? Wir hatten doch verabredet, dass die Außenminister nicht dabei sind. Ja, Baker ist nur für den Gottesdienst da. Dann war zu Beginn, hatte Bush dafür gesorgt, dass zu Beginn des Treffens ein Gottesdienst in der Kapelle auf Camp David stattfand und Baker hat gepredigt. Und die Condoleezza Rice, die spätere Außenministerin, die dunkelhäutige, die hat dies Jahr...
Unter dem George W. Bush Jr.
Genau. Und die ist ja Sohn eines presbyterianischen Pastors gewesen. Und die war sehr gut im Orgelspielen. Und die hat bei diesem Gottesdienst die Orgel gespielt. Und Baker hat also gepredigt mit Dolmetscher auch. Und da war auch die Barbara Bush dabei. Und in diesem Zusammenhang hat Kohl dann gesagt, dass die Barbara Bush ihn sehr stark an seine Mutter erinnert, weil die Barbara Bush den Glauben so lebt, wie seine Mutter den Glauben gelebt hat und wie er den Glauben in seinem Leben von seiner Mutter so vorgelebt bekommen hat. Und das hat ihn geprägt. Das hat ihn geprägt und das hat er auch immer mal wieder erzählt. Und er war ja katholisch. Seine Frau, die nachher ihr das Leben genommen hat, war ja evangelisch.
Hannelore
Kohl war ja evangelisch. Und sie haben also eine sehr stark vom Katholizismus geprägte Ehe geführt. Allerdings bei verschiedenen Veranstaltungen hat er dann auch den evangelischen Teil sehr stark vorkommen lassen. Also ich kann mich sehr gut erinnern an eine ganz große Reise, die wir nach Israel, Jordanien und Ägypten gemacht haben, wobei ich dabei sein durfte. Das war über Pfingsten 1995. Ja, 95 war das. Da waren wir über Pfingsten in Jerusalem. Und niemand hat daran gedacht, dass jetzt Pfingsten ist. Sondern Israel ist ja nun kein christliches Land, sondern ein jüdisches Land. Und dann sagte Helmut Kohl plötzlich, wir waren unterwegs in einer kleinen Gruppe mit dem damaligen Chef des Kanzleramtes, Rudolf Seiters, und haben uns die Stadt angeguckt, weil da kein offizielles Programm war. Auf einmal ging das Telefon beim Seiters, war Kohl dran, er möge bitte sofort zurückkommen, es würde jetzt gleich ein Gottesdienst stattfinden. Und dann hat Seiters gesagt, wie kommt denn ein Gottesdienst? Und dann hat die Begleitung von Kohl gesagt, also der hat festgestellt, es ist ja Pfingsten. Und dann hat er bei der Erlöserkirche angerufen, beim Propst, und hat gesagt, ob er denn kurzfristig für ihn und für seine kleine Delegation einen Pfingstgottesdienst veranstalten könnte. Aber bitte keine Journalisten dabei, sondern nur für die Teil seiner Delegation, wer mit teilnehmen wollte. Und dann ist dieser Gottesdienst gefeiert worden. Da sind natürlich ein paar Besucher drin gewesen. Aber da hat er dann eben sehr stark den evangelischen Part mitgemacht. Und er hat sehr großen Wert, das weiß ich, auf das Glaubensleben von Horst Waffenschmidt immer weil wir Bezug genommen. Ich kann mich noch gut erinnern.
Horst Waffenschmidt als überzeugter Christ.
Ja,
man kennt ja auch seinen Sohn Christoph Waffenschmidt.
Ja, den Christoph Waffenschmidt hat er nicht mehr so gekannt. Das weiß ich aber jetzt nicht.
Weil das ist ja, der ist ja Chef von World Vision.
Ja,
jetzt. War, glaube ich, auch mal jüngster Bürgermeister Deutschlands oder so.
Ganz genau.
Das ist also die familiäre Verbindung.
Genau, genau. Und der Christoph Waffenschmidt, zu dem ich auch sehr gute Kontakte habe, der ist ja auch, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Horst Waffenschmidt Geburtstag hatte, ich weiß nicht mehr, ob es der 65. glaube ich war, wurde der groß gefeiert in Waldbröl, in der Bundeswehrakademie. Und da haben dann verschiedene Würdenträger der evangelischen Kirche auch gesprochen, weil Horst Waffenschmidt ja der Beauftragte für die Kirchen war. Und das Schlusswort hat dann Christoph Waffenschmidt als Junger, der war da, war der 20, war der 22, 23, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und der hat dort ein Zeugnis abgelegt von seinem Glauben und von dem Glauben der Eltern, dass einige damals berühmte Persönlichkeiten, ich stand damals neben dem damaligen Verteidigungsminister Volker Rühe, und nicht weit von uns entfernt war die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und auch der Generalsekretär Peter Hinze, dass ich bei einigen in den Augen Tränen gesehen habe vor Rührung, wie der Christoph Waffenschmidt dort erzählt hat, welche Rolle der Glaube in seinem und dem Leben seiner Eltern gespielt hat. Und das war unheimlich stark. Und das war, für mich war das während dieser Veranstaltung, obwohl da viele Reden gehalten wurden, auch kirchliche, war das die stärkste Rede überhaupt, die der Christoph Waffenschmidt da gehalten hat.
Ist ja auch sehr interessant, wie so einzelne Menschen, wenn sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind und die richtigen Worte wählen, auch wirklich in das Leben auch von Mächtigen hineinsprechen können, auch Gottes Wort hineinsprechen können.
Das hat die richtig angerührt. Das hat man gemerkt. Und dadurch hat er natürlich einen bleibenden Charakter oder einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch auf diese Politiker. Was ich sagen wollte, dass Horst Waffenschmidt ganz großen Wert auch auf das Evangelische gelegt hat, das konnte man daran sehen. Dass, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr das war, hatte ich ihn eingeladen zum Gemeindetag unter dem Wort nach Stuttgart. Der war damals auf dem Kilsberg. Also
eine Veranstaltung von Pietisten?
Ja, das war
Evangelikalen.
Das war eine Veranstaltung des Pietismus, des württembergischen Pietismus, aber für die ganze evangelikale Bewegung. Mhm. Man hat manchmal auch gesagt, das ist der quasi Antikirchentag. Mhm. Aber das war es nicht in dem Sinn, aber es war eine große Veranstaltung. Bei dieser Veranstaltung, ich meine, es wären 50.000 Menschen zusammengekommen an diesem Tag. Und die Abschlussveranstaltung war dann auf dem Kilsberg. Eine öffentliche Open-Air-Veranstaltung. Und da habe ich den Helmut Kohl zu eingeladen und der Helmut Kohl ist auch gekommen mit seiner Frau. Und wir standen dann zusammen in einer Gruppe, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, auch ein bekennender Christ, Katholik auch, war auch dabei. Dann Horst Waffenschmidt war dabei und dann haben wir dann die Lieder gesungen und Horst Waffenschmidt hat natürlich alle Lieder auswendig gesungen und aus Feuerkehle, wie er so war. Und nach dem einen Lied sagte dann sagte Helmut Kohl zu Horst Waffenschmidt, Horst, wenn ich das nächste Mal wieder nach China reise und wir da in einem Gottesdienst bei denen sind, dann muss ich dich mitnehmen als Vorsänger. Du hast so eine schöne, so eine klare Stimme beim Singen. So sagt er
das. Das kann man sich lieber vorstellen, wie
ja, Kohl
das
sagt. Ja. Und da hat man mir gesehen, er war angerührt von dem Singen von Horst Waffenschmidt. Und das fand ich, und das überhaupt gekommen ist, Helmut Kohl, und wie er sich dann wohlgefühlt hat und wie er auch auf die Menschen zugegangen ist, sich mit denen unterhalten hat und wie viel natürlich auf ihn zukamen und alle was wollten und so. Und er ist dann derjenige gewesen, der zugewandt auf die Menschen zugegangen ist und mit denen auch besprochen hat und sie auch ernst genommen hat. Also ich fand das bemerkenswert. Ich glaube, eine Angela Merkel und auch ein Gerhard Schröder, seine Nachfolger, hätten, der eine von der SPD, der andere von der CDU, hätten diesen Besuch niemals vollzogen. Also das war Helmut Kohl und er hat auch einen Bezug zu den Menschen gehabt. Die Angela Merkel war ja damals auf dem Schönblick, aber das war eine ganz andere Art von der Veranstaltung, wo sie also nicht so eng den Kontakt zu den Menschen
hatte. 2013 war das, glaube ich. Da hat sie da auch ein Grußwort gesprochen.
Ja, genau.
Helmut Kohl, der gilt ja auch, das gilt ja als einer seiner wichtigsten Charakterzüge, dass er jeden Ortsvorsitzenden irgendwie gefühlt mit Namen kannte oder wirklich Telefonnummern
das habe ich einmal persönlich erlebt. Und zwar war ich auf dem Geburtstag des Kreisgeschäftsführers oder Kreisgeschäftsführer oder Kreisvorsitzenden, ich glaube, es war der Kreisgeschäftsführer der CDU in Gießen. Da war ein kleiner Empfang abends und dann wurde der weggeholt, der Kreisgeschäftsführer, Telefon und wurde geheimnisvoll gemacht. Und dann war tatsächlich der Helmut Kohl dran und hat ihm persönlich gratuliert. Und der kam dann wieder mit geschwellter Brust und sagte, glaubt nicht, wer da angerufen hat gerade. Helmut Kohl hat gratuliert. Und naja, sag ich, das kann ja jeder behaupten. Und dann 2 Tage später hatte ich ein Telefongespräch mit der Büroleiterin von Helmut Kohl, Juliane Weber, mit der ich einen guten Draht hatte. Und da sage ich, sag mal, hat der Chef vielleicht vor 2 Tagen in Gießen angerufen? Ja, der Kreisgeschäftsführer oder ich weiß nicht mehr genau wie, der hatte Geburtstag und da ruft er ja immer an. Das ist sein Ohr bei den Partei.
Ja, oder Gremien. Das Ohr an der Basis unter
auch den Mund. Absolut. Dem wäre so etwas wie bei dem jetzt bei der Wahl des Vorsitzenden.
Wie hieß er noch gleich? Armin Laschet. Ja. Hat man schon fast wieder vergessen.
Das wäre dem Helmut Kohl nie passiert. Der hatte das Ohr an seiner Partei und der kannte wirklich sich in der Partei aus wie kein anderer. Es gab einen Satz: Auf dem Parteitag fällt kein Blatt vom Tisch, das Helmut Kohl nicht wusste. Der war ja, dieser eine Parteitag, den habe ich miterlebt, da hatte er ja Prostataschmerzen, fürchterliche Schmerzen. Und er hat den Parteitag trotz dieser großen Schmerzen durchgezogen und ist erst zwischendurch immer wieder zur Behandlung raus beim Arzt oder er hat Tabletten gekriegt, aber er hat den Parteitag durchgezogen und danach erst ins Krankenhaus gegangen.
Man hört ja immer wieder auch so raus, dass sich viele Leute, viele Wähler, auch ehemalige CDU-Mitglieder dann so danach sehen, nach der guten alten Helmut Kohl-Zeit, wo ja alles noch so ein bisschen anders war, Ohr an der Basis und so. Und da wird dann auch immer gesagt, die politischen Positionen der CDU, die jetzt ja total nach links gerückt sei, das ist nicht mehr die Partei Helmut Kohls. Ist nicht mehr konservativ, hat sich verabschiedet. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall würde ich dem zustimmen. Ob es jetzt unbedingt das nicht mehr konservativ oder ob es das nicht mehr starke Hervorheben des Cs ist. Das ist meine Frage. Konservativ oder C? Ich finde in dieser Frage sehr hilfreich das Buch von Volker Kauder. Volker Kauder hat ein Buch geschrieben, Das hohe C, über den Verlust des Cs in der CDU. Und darin beschreibt er, dass es nicht unbedingt um das Konservative geht, sondern um den Verlust des Cs in der CDU. Und einige Entscheidungen, zum Beispiel die Ehe für alle, hätte es mit Helmut Kohl nicht gegeben.
Es wird ja immer gesagt, die CDU hat drei Säulen, konservativ, sozial, liberal. Es gehören wahrscheinlich nicht,
und der,
es
kann und der, sich nicht und, jeder... Und der Arbeitnehmerflügel so, gehört und,
auch. Ja, ist auch Flügel. Das ist ja dann der soziale Flügel wahrscheinlich. Ja. Das ist ja dann nicht so, dass sich jeder dann trennscharf in nur ein Adjektiv da einsortieren kann, aber würden Sie sagen, Helmut Kohl war am ehesten der Konservative, am ehesten der Soziale oder am ehesten der Liberale oder alles gleich?
Nein, ich will sagen, er war ein Konservativer, aber eine Offenheit zum Liberal, zum Liberalen.
Er hat ja auch Frauen ziemlich stark gefördert.
Ja, er hat ja
Angela Merkel.
Angela Merkel gefördert. Ich weiß noch, auf einem Parteitag, der Angela Merkel hatte ja zu Anfang ihrer Karriere als Ministerin Probleme mit ihrer Frisur und manchmal auch.
Ein paar Jahre später auch noch.
Ja, und manchmal auch mit ihrer Kleidung. Und es war ein Parteitag. Ging Angela Merkel an ihm vorbei und der Horst Waffenschmidt war dabei. Und dann hat Helmut Kohl zu Horst Waffenschmidt gesagt, Horst, komm mal her. Geh mal mit dem Mädchen was anderes einkaufen. Und hat ihm Geld zugesteckt und dann gingen die einkaufen.
Das gut, das würde man wahrscheinlich dann heute eher unter Chauvinismus verbuchen,
als unter Frauenförderung. Vom Horst, vom Helmut Kohl gut gemeint. Und er hat sie ja wirklich auch gefördert. Nachher hat sie ihm ja quasi den Dolch ins Gewand gesteckt mit ihrer Veröffentlichung damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit war er dann erledigt.
Also sie sich gefordert hat, dass die CDU sich von ihm distanzieren soll.
Ja.
Eben ist ja der Begriff Israel schon mal gefallen.
Ja.
Und Helmut Kohl ist ja promovierter Historiker gewesen, hat immer sehr stark geschichtsbezogen gedacht und so, ich kenne ihn selber als Kind aus den Nachrichten und ansonsten, was man sich sonst so zusammenliest. Ich habe aber auch ganz oft im Hinterkopf dieses Wort Geschichte und Geschichtsbezogenheit und Geschichtsbewusstsein dann auch mit dem im pfälzischen Dialekt Geschichtsbewusstsein. Und er hat ja eine besondere Beziehung auch zu Israel gehabt, wo Sie auch ja Ihre Erfahrungen gemacht haben.
Ja, also das war für mich eigentlich das Größte. Als dann feststand, dass er einen Staatsbesuch in Israel machen würde, kriegte ich einen Anruf aus dem Kanzleramt. Der Bundeskanzler würde dann und dann nach Israel fliegen, ob ich Interesse hätte, in der Delegation im Journalistenpool mitzufliegen. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Wann habe ich schon solch eine Möglichkeit, so dicht dran mitzufliegen?
Wann war das ungefähr?
Das war 1995.
Ach, das war die besagte Reise?
Ja, das war die besagte Reise. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir waren in der gleichen Maschine wie Helmut Kohl. Er hatte im vorderen Teil mit seiner Entourage den Platz und wir saßen dann hinten, die Journalisten. Und ich war gerade, kniete auf meinen Sitz und unterhielt mich mit den hinter mir Sitzenden. Und in dem Moment ging Kohl durchs Flugzeug. Und dann klopfte er mir auf den Buckel und er sagt, das machst du richtig. Die beiden, die hinter mir saßen, die müssen missioniert werden. Mach das mal so, sagt er. So wie er so war. Ne?
Das waren wahrscheinlich Spiegeljournalisten oder so, ne?
Nein, also jetzt kommt's. Also das war, zum einen war das Georg Gavron, der ehemalige Chef von 100,6. Und der andere war, ich weiß den Namen leider nicht mehr, ein Journalist vom WDR, Hörfunkjournalist. Zum Thema Spiegel. Spiegeljournalisten wurden von ihm nie mitgenommen. Es war aber ein Journalist dabei als freier Journalist. Und auf den ist Helmut Kohl zugegangen, Sie brauchen mir nichts zu erzählen, dass Sie für den Spiegel schreiben. Ich kenne Sie. Aber Sie sind geduldet.
Ja, mit.
Er hat ja von sich immer gesagt, er liest den Spiegel nicht. Hat andere für den Spiegel, hat andere für sich den Spiegel lesen lassen. Ja, ja, die beiden hatten ein Unverhältnis, Spiegel und er.
Mit Augstein ja auch.
Ja, ja, ne? Obwohl ja Augstein nachher die große Wende gemacht hat. Respekt für die Wiedervereinigung, das muss man schon sagen.
Das war dann auch ein gewissen Geschichtsbewusstsein, was in den Redaktionen dann eingezogen ist.
Ja, so ist es, ja, ja. Nein, also das war schon hochinteressant. Und für mich war das immer wieder, und dann zu den Gesprächen, die Gesprächen, die mit Helmut Kohl stattgefunden haben, sowohl für den Hauptvorstand als auch für die Journalisten, da hat er immer großen Wert darauf gelegt, die mussten ja auch vorbereitet werden, die Gespräche, und dann wurden ja auch die Themen, die wir besprechen wollten mit ihm und seiner Delegation, denn dann wurden die entsprechenden Minister zu den Gesprächen hinzugezogen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Gespräche, vor allen Dingen mit dem Hauptvorstand. Die hat ja dann der Fritz Laubach als Allianzvorsitzender, Dr. Fritz Laubach, von Bund Freier Evangelischer Gemeinden geführt. Und Fritz Laubach hatte eine besondere Eigenart. Er fragte dann zu Beginn des Gesprächs, der Bundeskanzler, darf ich zu Beginn des Gesprächs beten? Und dann hat er die Tageslosung vorgelesen und hat zum Schluss gebetet. Und dann hat man über alles Mögliche gesprochen. Und am Ende des Gesprächs hat er nochmal gefragt, darf er zum Abschluss des Gesprächs beten und den Segen sprechen. Und da hat Kohl natürlich sehr gerne Ja gesagt. Und beim Rausgehen sagte dann der damalige Justizminister Gero Erhard, FDP, zu Frau Süssmuth, die war zu der damaligen Zeit Familienministerin, ich habe ja schon viele Gespräche mit Kirchens geführt, aber dass jemand bei einem solchen Gespräch gebetet hat, das ist mir zum ersten Mal passiert. Das fand ich bemerkenswert. Das wurde sofort registriert. Und Helmut Kohl hat großen Wert auf diese Gespräche geführt. Das sieht man zum Beispiel auch daran, als Billy Graham 1995 nach Deutschland gekommen war. Sie haben recht. 1993 nach Deutschland gekommen war zu Pro Christ. Und in der Vorbereitung war ja schon er da. Haben ja eine Tournee gemacht, wo bei der EKD-Synode und allen. Da hatten wir dann auch bei Helmut Kohl nachgefragt, ob es möglich sei, ein Gespräch mit ihm einen Besuch bei ihm abzustatten. Und dann hat er sofort in kürzester Zeit uns einen Termin geben lassen, sodass also das Gespräch Billy Graham, Ulrich Barzani, Wilfried Reuter als Übersetzer und ich meine Hartmut Steeb als Vertreter der Evangelischen Allianz war noch bei dem Gespräch dabei. Dieses Gespräch fand im Bundeskanzleramt statt, sollte eine halbe Stunde dauern und anderthalb Stunden sind es gewesen. Und daran sieht man, dass er natürlich ein großes Interesse hatte, auch zu sehen, was in dieser Bewegung an Gedanken da war und warum sie überhaupt solch eine große Veranstaltung durchführen wollten.
Sie sind doch mal mit Herrn Kohl mit dem Omnibus durch Israel
gefahren. Können Sie davon
was
erzählen? Das war bei dieser Reise, ja. Mhm. Wir sind also... Wir waren auf dem Weg von Jerusalem zu Yassir Arafat. Und wir wollten, es war vorgesehen, dass mit mehreren PKWs dorthin gefahren wurde. Und Helmut Kohl war leidenschaftlicher Omnibusfahrer. Und da hat er gesagt, wir brauchen da nicht mit so und so vielen Leuten, mit so und so viel Autos dahin zu fahren. Das ist Quatsch. Wir fahren alle mit dem Omnibus. Und dann alle Mann
in. Also alle Journalisten,
alle, die ganze Delegation,
Regierungsmannschaft.
Leute. Unter anderem, das muss ich dazu sagen, unter anderem war in dieser Delegation als Vertreter der Wirtschaft auch Dr. Heinz-Horst Deichmann. Der Schuhunternehmer Heinz-Horst Deichmann. Und Heinz-Horst Deichmann.
Brüdergemeinde.
Gläubiger Christ, der hatte zu Beginn der Reise am Flugzeug, als wir eingestiegen sind in Köln, auf dem militärischen Teil des Flughafens, hat er jedem Reiseteilnehmer eine Bibel in die Hand gedrückt, geschenkt. Also jeder hatte jetzt in seinem Gepäck eine Bibel. Dr. Deichmann hatte ihm jeden eine geschenkt. Und dann waren wir auf dem Weg mit dem Omnibus zu Yassir Arafat. Und wir kamen an dem Berg der Versuchung vorbei. Und in dem Bus war ein Reiseführer, war der nicht, das war der ständige Vertreter der Bundesrepublik bei den Palästinensern. Und der erzählte nun was von...
Also sowas wie ein Botschafter, nur dass ja, dadurch, dass der Staat nicht anerkannt ist als
kein
Staat.
Kein Botschafter, sondern er war ständiger Vertreter. Und dieser Mann, was der da erzählte, stimmte mit dem, was in der Bibel stand, so nicht überein. Und während der Reise hat der Helmut Kohl dann zu ihm gesagt...
Also hat er so historisch gesagt, da ist...
Ja, hat das alles durcheinander. Und dann hat Helmut Kohl gesagt, jetzt hören Sie auf, was Sie da erzählen, stimmt doch alles gar nicht. Und war der natürlich blamiert, aber es stimmte in der Tat nicht. Es traute sich aber niemand ihm zu widersprechen. Und Helmut Kohl hat dann gesagt, jetzt ist Schluss, das stimmt doch gar nicht, was Sie da erzählen. Und wir dann war das Gespräch, Helmut Kohl und die Vertreter der Wirtschaft waren alle bei einem Gespräch dabei. Die Journalisten mussten draußen bleiben, durften nicht rein. Und wir saßen dann da. Und dann kam der Leiter des Studios von Sat 1, ich glaube, Adam hieß der ehemalige Ehemann von Frau Adam Schwetzer, der war Studioleiter. Sagte, du bist doch Theologe, du kannst uns doch jetzt mal erzählen, was da dran ist. Sag ich, ja, wer Interesse hat, dem erzähle ich das. Und dann habe ich.
Sie waren ja nur zum Hintergrund, Sie waren ja auch Pastor früher, Sie haben Theologie studiert in Tabor.
Ja, und dann habe ich gesagt, ihr habt doch alle eure Bibel dabei. Im Neuen Testament könnt ihr ja mal aufschlagen.
Jetzt spielen wir Bibel hoch, ne?
Matthäus 4. Ich
bin jetzt zuerst das Matthäus-Evangelium, ne? Der hat gewonnen.
Ja, Matthäus 4, und da haben die dann aufgeschlagen, habe ich ihnen das vorgelesen und da habe ich versucht, das so ein bisschen zu erklären, wie das denn so gewesen ist. Und das war interessant für mich, also wie Gott das auch das zusammengeführt hat. Der Deichmann schenkt denen die Bibel und ich kann eben dann da aus der Bibel ihnen vorlesen. Interessant fand ich für mich, was Kohlan gesagt hat, als er dann merkte, das ist ja Quatsch, was der da erzählt, dass er eben quasi in die Parade gefahren ist.
Aber das war ja wohl auch wieder so ein typischer Kohl, ne? Das war dann Jesu Versuchung, ne? Also ja. Matthäus 4. Also ich habe es jetzt auch gerade nachgeschlagen.
Die Versuchung Jesu.
Und wo es dann auch mit dem Berg der Versuchung ging.
Ganz genau. Und da hat er eben das durcheinander gebracht. Hat also verschiedene Sachen zusammengebracht, die so nicht stimmen. Während des Besuchs in Israel haben mich zwei Dinge besonders geprägt. Einmal, es gab an einem Abend während der Tage in Jerusalem einen Empfang des Ministerpräsidenten im Garten seiner Residenz für einen Teil der Delegation. Und da war natürlich Helmut Kohl mit seiner ganzen Entourage eingeladen. Und ich hatte das ganz große Glück, eine Einladungskarte zu diesem Empfang zu bekommen.
Wie sind Sie da dran gekommen?
Juliane Weber, das ist seine Büroleiterin. Und der Pressereferent Andreas Fritzengötter. Zu denen hatte ich einen sehr, sehr engen Draht. Und der Andreas sagt, komm hier hast du eine Einladungskarte. Und hatte ich sogar das ganz, ganz große Glück. Es gab also mehrere Tische. Der eine Tisch war der Haupttisch, an dem saß Helmut Kohl, der Ministerpräsident. Und der Regierungssprecher und der Chef des Kanzleramtes. Und dann am nächsten Tisch, an dem ich saß, saßen also die Mitarbeiter von Helmut Kohl und vor allen Dingen die beiden ersten Botschafter der Bundesrepublik und Israels. Die saßen an dem Tisch, an dem ich auch saß. Und das war direkt daneben. Dann hatte eine Sängerin, das weiß ich noch wie heute, eine Sängerin sang das Israel-Lied.
Antiqua.
Ganz genau. Und das hat den Helmut Kohl dermaßen aufgewühlt und so bewegt, dass er dann zur Frau Weber, die Büroleiterin, haben wir noch ein Gastgeschenk. Und dann hatten sie kein Gastgeschenk mehr mitgenommen, weil sie das auch nicht auf dem Programm stand. Und dann ist Helmut Kohl nach vorne gegangen, nicht vorbereitet, keine Rede, kein Manuskript und hat sich dorthin gestellt und hat dann eine Liebeserklärung für Jerusalem abgegeben. Das hat den Ministerpräsidenten dermaßen bewegt, dass er gesagt hat, diese Rede des Bundeskanzlers bedeutet für uns in Israel mehr Wert als der ganze Staatsbesuch. Das war eine Stimmung, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich habe gesagt, wo bin ich jetzt eigentlich, dass ich so etwas erleben darf? Und selbst der Botschafter, der erste deutsche Botschafter, der war dermaßen gerührt, sagt er, das habe ich in meinem Leben als Diplomat noch nicht erlebt, dass ein Staatsmann sich hinstellt und eine Liebeserklärung für eine andere Stadt in einem anderen Land so abgibt, wie Helmut Kohl das getan hat.
Und zumal in diesem Land ja dann auch. Der Kohl hat ja immer gesprochen von der besonderen Verantwortung Deutschlands,
ja,
auch gegenüber Israel.
Und das hat er auch so gelebt. Während dieses Staatsbesuchs war ja dann auch nochmal die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität dort in der Wüste. Da sind wir ja dann hingeflogen mit Hubschraubern. Das war auch sehr bewegend. Draußen in sengender Hitze wurde dann diese Verleihung durchgeführt. Also dieser Besuch hat mich in besonderem Maße bewegt. Eine schöne Begegnung kann ich auch noch erzählen. Wir flogen also in Jerusalem relativ, weil es zu gefährlich war für ihn, durch die Stadt zu fahren. Man musste ja immer damit rechnen, dass irgendwie Palästinenser versuchten, da etwas auszurichten. Und deswegen wurde von einem Ort zum anderen mit Hubschraubern geflogen. Und wir waren unterwegs im Hubschrauber und plötzlich gab es Alarm im Hubschrauber. Und dann mussten wir ganz schnell landen. Und wir landeten mitten in einer, am Rand von Jerusalem, mitten in einem Kibbutz. Und das war ein landwirtschaftlicher Kibbutz. Und das war natürlich von Helmut Kohl was Besonderes. Habt ihr Stiefel?
Habt ihr Schafe, ja.
Nee, habt ihr Stiefel dabei?
Der Stiefel.
Und dann zog der auf seinen blauen Anzug Stiefeln und hat sich erstmal die Tiere angeguckt. Und nach einer Viertelstunde ging es weiter, aber das war für ihn ein besonderes Erleben, da das so zu erleben. Es war schon diese Randerscheinungen, die machen einen solchen Besuch aus, ja.
Helmut Kohl hatte ja ein besonderes Verhältnis zu den Medien, also insbesondere zum Spiegel, hatte er eigentlich gar kein Verhältnis. Rudolf Augstein und die beiden haben sich ja ein bisschen verkracht, haben wir schon eben gehört. Und Kohl hat dem Spiegel auch keine Interviews mehr gegeben. Nein. Seit 1982, auch bis später nicht. Mit der Bild-Zeitung war er umso besser verbandelt, auch mit Kai Diekmann, der ja dann später sein Trauzeuge sogar war. Wie erklären Sie sich das? Warum hat Kohl so dermaßen polarisiert, wie wahrscheinlich kaum ein anderer später?
Ich sag mal, Kohl hatte ein Elefantengedächtnis.
Hat er über sich selber gesagt sogar. Ne? Er vergisst nichts. Nichts.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Er vergisst nichts. Und er konnte auch nachtragend sein. Und wenn jemand für ihn oder irgendwie ihn irgendwo, ob berechtigt oder unberechtigt, angegriffen hat, dann war der, willst du nicht mein Freund sein, bist du mein Feind. Und das war seine Einstellung und der war für immer sein Feind. Und deswegen hat der Spiegel niemals von ihm ein Interview bekommen. Und da mussten alle Mitarbeiter um ihn herum, das Verhältnis Helmut Kohl und Spiegel ist wie Hund und Katze. Er hat mit anderen Medien ein gutes Verhältnis, aber er war auch sehr, sehr kritisch. Er war zu Journalisten immer kritisch. Deswegen war es bei uns, als wir als Christen dahin kamen, war das eine ganz andere Situation. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir zum allerersten Mal da waren. Und dann waren natürlich auch Zigarren und Zigaretten und so alle auf dem Tisch. Und dann sagt er, also so scherzhaft, wie er ja immer war, er hatte immer so einen lockeren Spruch drauf. Also passt mal auf, diese Zigaretten und so weiter, bringt mal die bessere Sorte, jetzt sind die guten da. Wurden die besseren Sachen gebracht. Und wichtig war für ihn, dass seine Plätzchen, seine besonderen Plätzchen an seinem Platz waren. Das waren besondere Plätzchen. Und ich weiß auch, das weiß ich, die Anekdote, die fallen mir jetzt so ein. Als wir danach losfliegen wollten nach Israel, dann hat die Ordonnanz, also quasi die ihn bedient haben, in seinem Abteil geguckt, ob denn seine speziellen Plätzchen auch da waren. Und die waren nicht da. Da dann haben die tatsächlich erstmal noch die schnell besorgen müssen, damit, die waren natürlich im Dings da irgendwo vorbereitet, aber waren nicht aufs Flugzeug gebracht worden und die mussten schnell noch geholt werden, damit er nicht sauer war, wenn die Plätzchen nicht da waren. Das war auch, das ist also, oder, das weiß ich auch noch, als wir, der Besuch begann in Ägypten. Zuerst in Ägypten und wir landeten abends relativ spät, es war so etwa 10 Uhr und dann sind wir natürlich nicht sofort ins Hotel, in die Betten, sondern da haben wir uns erstmal zusammengesetzt und auch am Tisch, Helmut Kohl und die ganze Truppe saß da am Tisch und in dem Hotel fand dann interessanterweise Musik statt und dann haben wir uns näher geguckt und das war ein Weiblinger Weinfest. Ein Weiblinger Weinfest in einem muslimischen Land in Ägypten. Das war alles ein bisschen, alles sehr komisch. Und wie Helmut Kohl so ist, dann sagt er, wo ist denn der Außenminister? Also nicht der Deutsche, sondern der ist denn der Außenminister von Ägypten. Und der wurde dann geholt. Außenminister, denken Sie mal, wie viel Entwicklungshilfe kriegen Sie denn eigentlich von uns? Und er wusste das natürlich nicht. Ah ne, dann können wir die Speisekarte von oben links bis unten rechts durchessen. Das wird Ägypten noch bezahlen können. Das waren so seine
Lockungen. Von deutschen Geldern.
Ja, ja. Und dann haben
das wäre heute alles ja irgendwie
ein Skandal. Alles gar nicht so. Ja, ja, natürlich, das war ja alles.
Heute sind die Politiker ja, laufen ja wie auf Eiern, Eierschalen.
Ja, natürlich, immer jeder vor sich, ja, ja. Und Helmut Kohl konnte das in seiner Autorität. Und da waren ja auch alle verschiedenen Leute dabei. Da war der IG Metall-Vorsitzende genauso in der Delegation dabei, wie beispielsweise einer der führenden Chefs von der Firma Siemens und ein führender Mann von Mercedes. Die saßen dann zusammen oder Betriebsratsvorsitzende von einem Großunternehmen, die saßen alle in der Delegation dabei, weil natürlich auch wirtschaftliche Interessen dabei waren. Also VW beispielsweise hat ja in dieser Zeit ganz in der Nähe von Jerusalem ein Werk gebaut für Magnesium. Und das wurde dann ja auch in dieser Zeit eröffnet. Nur hat der damalige Vorstandsvorsitzende Piëch den Fehler begangen, dass er genau zu der Zeit, als Helmut Kohl in Jerusalem eine Pressekonferenz geben wollte, auch eine Pressekonferenz angesetzt, um dieses Werk vorzustellen. Und da ist der Helmut Kohl fast ausgerastet. Dass der Piëch die Frechheit besessen hat, eine Gegenpressekonferenz durchzuführen. Und dann hat er den Piëch auch in den Senkel gestellt.
Also Kohl war ja durchaus ja so auch mal, kann man sagen, ein Sturkopf durchaus. Oder hat, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hatte, dann hat er es auch durchgezogen. Und das größte Projekt war mit Sicherheit nicht der Euro, sondern die Einheit.
Die deutsche Einheit war für ihn der Erfüllung jeglichen Traums.
Haben Sie damals in den 80er Jahren daran geglaubt auch, dass das klappen würde? Natürlich hat er es nicht alleine gemacht, aber er war ja schon einer der Protagonisten bei dieser.
Ich wurde ja verlacht, weil ich als einer der wenigen war, der an dieser Wiedervereinigung festgehalten hat. Aber ich habe nicht geglaubt, dass ich das erleben würde. Und ob es Helmut Kohl geglaubt hat, weiß ich nicht. Aber er hat alles dafür getan, um diese Wiedervereinigung hinzubekommen. Und ich glaube, jeder andere Politiker in Deutschland hätte das nicht geschafft. Man muss sich mal vorstellen, er war derjenige, der zu Michael Gorbatschow oder über Michael Gorbatschow gesagt hat, er ist mit Goebbels zu vergleichen. Das war die größte Feindschaft, die zwischen diesen beiden Männern überhaupt
so was sagt heute hat. So was sagt heute Erdogan oder so.
Ja, ja. Mhm. So. Und die sind nachher die engsten Freunde geworden. Mhm. Das ist etwas Außergewöhnliches. Und hier kann man.
Obwohl Gorbatschow ja nun wirklich nicht der Hautegen, also der
nein, so für mich
rücksichtslos
ist das aber irgendwie. Auch ein Stück weit Wirken Gottes. Das ist Menschen umgestaltet. Wenn Helmut Kohl bei dieser seiner Meinung gewesen blieben wäre, wäre das nie zustande gekommen ist. Aber dass Gorbatschow ihn einlädt, in die Heimat zu fliegen, mit ihm da diese persönlichen Gespräche führt, wo alle Grenzen, die zwischen denen geschmolzen, dahingeschmolzen sind. Das ist nicht zu glauben. Und dass als Gorbatschow dann quasi in Ungnade in Russland gefallen ist, ist er derjenige gewesen, der Helmut Kohl, der den Gorbatschow nach Deutschland eingeladen hat. Seine Frau Reißer wurde in allen Krankenhäusern behandelt. Hier, das hat alles der Staat bezahlt, weil er diese enge Freundschaft zu Gorbatschow hat. Und natürlich.
Und in Deutschland gilt Gorbatschow ja fast als Held. In Russland ist er Vaterlandsverräter,
so ist, sozusagen. Ganz genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist auch eine Wesensart von Helmut Kohl, dass er, wenn er jemandem was zu verdanken hat, dann dieser Dank für ewig besteht. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Helmut Kohl war schon nicht mehr Bundeskanzler. Ich habe ihn aber weiterhin besucht. Und
so nach 1998 dann.
Ne? Ja, genau. Habe ich ihn besucht in seinem Büro unter den Linden 71. Und dann sagte er mir, Sie und der Präsident Neukamm, der damalige Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, sind die einzigen, die mich von Seiten der Kirche jetzt noch besuchen, wo ich keine Bedeutung mehr habe. Alle anderen, die damals von der Kirche gekommen sind, die immerhin noch gekommen sind, wenn sie Geld haben wollten, die kennen mich nicht mehr. Und Präsident Neukamp hat auch sehr engen Kontakt zu ihm gehalten. Und als ich dann bei ihm Helmut Kohl war, das Gespräch hat viel länger gedauert, als ich überhaupt gedacht hätte. Also die Frau Weber hat zu ihm gesagt, wenn du mit einer halben Stunde bist du gut dran. Es dauerte mehr als 2 Stunden. Wir haben uns wirklich über alles Mögliche unterhalten. Draußen saß bereits schon der Innenminister aus Italien, der unbedingt ein Foto mit Helmut Kohl machen wollte, denn er war einer derjenigen, der sehr erfolgreich war in der Verfolgung der Camorra, und der hatte ein Buch geschrieben. Und er wollte jetzt für das Promoten des Buches ein Bild mit Helmut Kohl haben. Und die Fotografen, die saßen auf heißen Kohlen da draußen, und der Helmut Kohl wusste das, und die Juliane Weber kam immer und sagte, der sitzt da, der kann doch warten. So. Und als das Gespräch zu Ende war, das war wenige Tage vor dem Selbstmord seiner Frau, als das Gespräch zu Ende war, sagt Helmut Kohl zu mir, Herr Barke, ich weiß, dass Sie für mich beten. Beten Sie in Zukunft bitte noch mehr für mich. Ich brauche das. Als hätte er was geahnt. Als hätte er was geahnt. Und das ist mir noch unheimlich lange nachgegangen. Auch als ich dann die Nachricht bekam, dass vom Freitod seiner Frau, da habe ich gedacht, Menschenskind, hat er wirklich vielleicht was geahnt? Und Sie müssen wissen, in einer solchen Situation, vorher schon, Sie haben viele Freunde, die Freunde gewesen sind, weil sie was erwartet haben. Aber wenn dann dieser Glanz und diese Macht nicht mehr da ist, kann man auch sehr schnell vergessen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass viele ihn auch dann nicht mehr gekannt haben. Ich habe einen seiner engsten Freunde später mal auf einer Veranstaltung in Baden-Württemberg, Toni Pfeiffer, der war damals parlamentarischer Staatssekretär, habe ich getroffen. Und der hatte weiterhin ganz engen Kontakt zu ihm. Und den habe ich gefragt, ich sage, Herr Pfeiffer, sagen Sie mal, ich habe jetzt längere Zeit keinen Kontakt mehr mit Helmut Kohl gehabt, wie geht's ihm denn? Er sagt, es geht ihm gar nicht gut, ich werde übernächste Woche bei ihm sein. Und ich sage, dann grüßen Sie ihn doch von mir. Und dann habe ich ihn Tage später, als er dann bei Kohl gewesen ist, angerufen, habe ihn gefragt, wie es dem Helmut Kohl ging, damals war er schon sehr krank. Und dann sage ich, haben Sie die Grüße? Ja, ja, ich habe die Grüße aufgetragen. Und als ich ihm dann gesagt habe, wie Sie aussehen, da wusste er natürlich sofort Bescheid und hat gesagt, ich soll Sie zurückgrüßen. Das war, fand ich schon, Toni Pfeiffer, das war damals auf dem Gemeindetag, und nicht bei den Christustagen. Da war er in Reutlingen und da hatte ich ihn, und da kam er, weil er gelesen hatte, ich wäre da, und dann ist er auch zu dem Christustag gegangen, und Toni Pfeiffer. Ja, Helmut Kohl hat mich sehr stark geprägt. Also er war wohl in der damaligen Zeit, er und Horst Waffenschmidt oder Horst Waffenschmidt und Helmut Kohl waren die Männer, die mich im politischen Leben am meisten geprägt haben, zu der damaligen Zeit. Und Horst Waffenschmidt war es dem, das muss ich wirklich sagen, dem ich am allermeisten zu verdanken habe. Er ist für mich in Berlin, in Berlin, nicht in Bonn, war er für mich der Türöffner. Wenn ich irgendwo hin wollte und ich war unbekannt, weil ich irgendwas vorstellig werden wollte, er hat gesagt, du kannst dich immer auf mich berufen und die Leute können bei mir im Büro anrufen, sich nach dir erkundigen, dann sagen wir, wer du bist. Das war für mich wie ein Vorposten. Ich kam, die Frau Gemeinde, das war seine erste Sekretärin, die konnte ich anrufen, wann ich wollte. Ich sag, Frau Gemeinde, und das und das und das. Herr Berg, ich mache das für Sie. Und das war für mich, und das ist für mich mehr als die halbe Miete gewesen. Das war, ich muss Ihnen sagen, das war für mich das Größte überhaupt.
Das kann man gut glauben. Das
kann man in Werten einfach nicht aufrechnen, was dieser Mann aus Waffenschmidt für mich und für die Evangelische Allianz in dem Sinne auch geleistet hat und welche Kontakte er uns hergestellt hat.
Und unter anderem zu einem der so mächtigsten Politiker Deutschlands, Helmut Kohl.
Ja.
Wir haben jetzt ja auch viel über die Verdienste von Helmut Kohl gesprochen, über seine Eigenarten und seine Art. Es gibt ja auch einen wirklichen Fleck auf Kohls weißer Weste, das ist die sogenannte Spendenaffäre der CDU.
Ja, ja.
Das ist ja dann erst später nach seiner Kanzlerschaft so wirklich rausgekommen, was da, und noch nicht so ganz, aber zumindest das da was war. Er hat Spenden in Millionenhöhe angenommen von Unternehmern, hat die aber nicht, wie es eigentlich Pflicht gewesen wäre, dann angegeben. Wie passt das denn zusammen? Ein überzeugter Katholik auf der einen Seite, als Staatsmann, jemand, der geschichtsbewusst ist, der nicht von jetzt auf gleich denkt, sondern in großen Linien, und andererseits jemand, der dann eben bewusst das Gesetz bricht. Was haben Sie sich da für Fragen gestellt oder haben Sie auch Antworten darauf bekommen?
Antworten habe ich keine bekommen. Ich habe nur eine Antwort, die mich noch ein bisschen milde gestimmt hat. Dieses Geld, was er da entgegengenommen hat, hat er nicht für sich selbst genommen. Es gab während seiner gesamten Kanzlerschaft mehrere Journalisten, die immer wieder versucht haben, ihm was am Bein zu flicken. Irgendwo etwas zu suchen. Die haben viele Leichen bei ihm im Keller gesucht und haben nie was gefunden. Und als dann diese Spendenaffäre rauskam, haben sie sich natürlich alle gefreut. Und jeder hat natürlich auch gehofft, dass man ihm persönlich, dass er sich damit selbst bereichert hätte mit dem Geld. Aber das ist ja nie der Fall gewesen. Er hat das für die Partei gemacht.
Also wie auch immer das dann gelaufen
ist,
Geld angenommen und hat es an die Parteikasse gestellt.
Richtig, genau. Das war
oder an der nicht, Parteikasse
das
vorbei, war nicht, aber es kam der Partei zugute.
Ja, es war nicht richtig. Das war diese Art und Weise des Entgegennehmens war illegal. Was wiederum für Helmut Kohl gesprochen hat, dass er trotz aller Anfeindungen und trotz aller Zwänge, die auf ihn ausgeübt wurden, den Namen der Spender nicht verraten hat. Das Ehrenwort war für ihn gegeben und das hat er auch gehalten. Trotzdem ist diese Art und Weise des Entgegennehmens von Spendengeldern nicht richtig gewesen. Das war ein Fehler und das ist ein starker Minuspunkt in seiner gesamten Vita und das hat teilweise sein politisches Leben überschattet.
Er war ja bis 2000 dann auch Ehrenvorsitzender der CDU, hat diesen Posten verloren, also ja. dieses Ehrenamt, und ist auch sonst ein bisschen in Ungnaden natürlich gefallen, auch als Angela Merkel dann diesen Artikel geschrieben hat und dann selber nach der Macht gegriffen hat. Auch andere Parteifreunde von früher haben ja gesagt, so jetzt ist
genug. Viele haben mit ihm gebrochen, auch führende Leute, Norbert Blüm beispielsweise, Heiner Geißler. Wer natürlich besonders mit ihm gebrochen hat, der ja heute noch aktiv ist, Wolfgang Schäuble, da aber nicht aus diesem Grunde, sondern aus einem ganz anderen Grund, weil er mehrfach ja beziehungsweise von Kohl gesagt bekommen hat, du wirst mein Nachfolger und Kohl hat immer noch nicht das Amt abgegeben. Das war zum Beispiel auch ein Fehler in seinem Laufbahn.
Hätte er 1994 Schäuble kandidieren lassen sollen.
Genau so ist es. Also sie haben an der langen Amtszeit von Helmut Kohl als Bundeskanzler, genauso wie an der langen Amtszeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin gemerkt, dass solch eine lange Amtszeit niemals gut für das Amt und niemals gut für die Person.
Fürs Land auch nicht, ne?
Nein. Also Angela Merkel, ich hätte nie gedacht, dass bei Angela Merkel die gleichen Züge wie bei Helmut Kohl stattfinden. Sie sind in den letzten Jahren ihrer Amtszeit unantastbar. Mhm. Wer will mir noch was?
Merkel ist ja, also man kann diese Parallelen durchaus sehen, vielleicht auch nicht ganz gleich ausgeprägt, weil Kohl ja schon so ein bisschen selbstherrlich manchmal auch war, so in den letzten Jahren.
Aber Merkel ist auch teilweise selbstherrlich.
Ja, bei Merkel war es doch zumindest, wenn man jetzt diversen Berichten Glauben schenken mag, ja doch das so, dass die eigentlich 2017 gar nicht mehr antreten wollte, sondern dass sie dann von Obama angesichts von Trump, der jetzt dann kommt, dass sie dann nochmal im Vorfeld, also 2016, dann nochmal zu einer Kandidatur überredet wurde.
Das glaube ich nicht. Angela Merkel hat einen starken Willen. Und ich glaube nicht, dass sie sich von jemand von außen bitten lässt, noch einmal zu kandidieren. Das glaube ich nicht. Also das muss in ihrer Vita drin gewesen sein. So wie sie auch fest gesagt hat, ich halte bis zum Ende der Amtszeit durch. Ich gebe nicht während der Legislaturperiode an meinen Nachfolger über. Denn wenn sie das gemacht hätte, hätte die CDU jetzt beim Bundestagswahlkampf mit einem Kandidaten, der schon seit 2 Jahren im Amt ist, ganz anders dagestanden. Ist doch klar.
Wenn er denn gewählt worden wäre.
Wenn sie Prinzipien hat, lässt sie sich da von fast niemanden umstimmen. Nur jetzt damals bei diesem Osterentscheid der Ministerpräsidenten. Da haben sie dann den Fehler gemacht.
Ja. Da hat sie um Verzeihung gebeten.
Ja.
Was glauben Sie, würde Helmut Kohl denn zur heutigen politischen Situation sagen? Glauben Sie, er würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Und wenn ja, über wen?
Teilweise schon. Über den Zustand der CDU würde er die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil die CDU zurzeit in einem Zustand sich befindet, wo man wirklich nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Sie sehen an dem schnellen Wechsel der Parteivorsitzenden, dass sich die Geschichte der SPD wiederholt. Ich hätte vor einem Jahr niemals gedacht, dass die CDU ein solches Wahlergebnis einfahren würde. Ich habe immer gedacht, das kann nur die SPD sich bei 15% oder 20% einfahren. 24% ist für eine Partei, die ein Jahr vorher noch über 30 hatte, ein desolates Ergebnis. Und das hat man sich selbst zuzuschreiben. Das hat man sich selbst zuzuschreiben durch verschiedene Entscheidungen, durch Personalentscheidungen, durch Entscheidungen, die in einem Küchenkabinett beziehungsweise in einem kleinen Raum im Deutschen Bundestag stattgefunden haben, wo ein Politiker oder einen anderen Politiker gezwungen hat, auf keinen Fall für als Kanzlerkandidat kandidieren zu wollen.
Also man erzählt sich ja, dass es Schäuble gewesen ist.
Schäuble und
Bouffier. Der dann die CDU und CSU-Spitzen zusammengerufen hat und Söder dann gesagt hat, also zu Söder dann gesagt hat, nein, das kannst du dir abschminken mit der Kanzlerschaft.
Er hat keine Parteispitzen zusammengezogen, es hat ein Gespräch gegeben. Schäuble, Bouffier, Söder und die Generalsekretäre. Mehr war das nicht. In einem
und Laschet.
Raum. Und Laschet. Ob Laschet, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jedem, doch, der Laschet war natürlich dabei. In einem Raum des Bundestages. Da haben die zusammengekluckt und da hat Schäuble zu Söder gesagt, er könnte sich abschminken, Kanzlerkandidat zu werden. Die CDU würde ihn niemals unterstützen. Denn das würde für die CDU, das hat er nicht gesagt, aber das war intern der Sprachgebrauch, das würde die CDU auseinanderdividieren. Ich habe den Wahrheitsgehalt dieses Gesprächs von einer Person, die dabei gewesen ist, bestätigt bekommen. So hätte es stattgefunden. Alle anderen Informationen darüber, sage ich, stimmen nicht. Und ich habe Schäuble bei der Ehrung von Volker Kauder durch Open Doors, wo Wolfgang Schäuble dabei gewesen ist, auf diesen Sachverhalt angesprochen. Und dann hat er zu mir gesagt, darüber rede ich jetzt nicht. Das ist diese Entscheidung, die er da getroffen hat, war sicherlich die falscheste Entscheidung in seiner langjährigen politischen Laufbahn, wo er ganz, 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 ganz viel Gutes für Deutschland geliefert hat und geleistet hat, für die CDU, für sich als Politiker, für seinen Wahlkreis, unbestritten großartige Leistungen, auch als Parlamentspräsident. Aber in diesem Fall hat er einen ganz gravierenden Fehler gemacht, der der Partei geschadet hat und noch viele Jahre schaden wird.
Kohl hat ja selber mal einen Rückzieher gemacht, als er Franz Josef Strauß
Richtig.
Den Vortritt, obwohl die CSU ja die kleinere Partei ist. Und dann kurze Zeit später wieder das Tor der Geschichte hat sich ein Stück weit geöffnet und dann konnte er dann tatsächlich die Kanzlerschaft.
Aber die Voraussetzungen waren andere. Strauß hatte damals nicht die Popularitätswerte innerhalb der Bevölkerung, die Söder hatte.
Allerdings war Kohl auch nicht wirklich beliebt. Ne?
Nein, Kohl war nie beliebt.
Es wäre eher der Laschet gewesen, der das hätte einsetzen
müssen. Und was hat man über Kohl alles gesagt? Und er hat dann die Wahlen gewonnen. Mhm. Das ist es. Einmal nur 49,9% Das ist fast die absolute Mehrheit und ist trotzdem nicht Kanzler geworden. Das hat ihn natürlich am meisten gewurmt. Das ist eben einmal im Dreiparteiensystem geht da sowas. Passiert sowas, ja. Nein, aber Kohl würde sicherlich in verschiedenen Dingen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über dem, wie sich die Partei heute darstellt.
Und da geht es jetzt ja auch so um Personalfragen und wie redet man eigentlich miteinander, was hat man für ein Kommunikationsverhalten und wie geht man miteinander um? Wie sieht es denn inhaltlich aus? Corona-Pandemie? Kohl war ja kein Krisenkanzler in dem Sinne, auch wenn der Kalte Krieg ja eine Dauerkrise war.
Aber er war kein Krisenkanzler, aber er hat den richtigen Riecher gehabt, oder meistens den richtigen Riecher. Also ich kann Ihnen garantieren, dass ein Herr Spahn mit seiner Politik von Kohl längst aus dem Verkehr gezogen worden wäre. Der hätte diesen Zirkus, den Herr Spahn heute übermorgen, das hätte der Kohl nie mitgemacht, glaube ich nicht. Da ist er entscheidungsfreudiger gewesen. Auch er hat vieles ausgesessen. Aber in dem Falle, wo er gemerkt hat oder gemerken würde, das geht auch an meine Substanz und an meine Popularitätswürde, da hätte der dann eingegriffen. Das glaube ich schon. Und der hat ja schon früher gemerkt, gerade bei Spahn, dass da so einiges mit seinen Immobilien und so, der hätte den früher, ich meine wenigstens, hätte den früher aus dem Verkehr gezogen. Aber nun gut, das ist alles jetzt vergossene Milch. Wir sind jetzt da, wo wir jetzt sind, in der politischen Agenda. Wir hoffen, dass wir nächste Woche oder übernächste Woche endlich eine Bundesregierung haben und dass die dann arbeiten kann, ihre Mehrheiten hat. Das hat sie ja jetzt im Bundestag am Donnerstag bewiesen. Und dann sollen sie jetzt regieren, so wie der Wähler sie beauftragt hat. Und die CDU hat die Opposition zugewiesen bekommen und die sollen sie jetzt kraftvoll und gut meistern mit einem Fraktionsvorsitzenden, wer immer das dann im Januar wird. Das ist jetzt die Kunst der Opposition zu sagen, wer ist jetzt die Alternative und wie bieten wir die Alternative? Und vor allen Dingen, was bieten wir als Alternative?
Die Fraktion hat Kohl hat die Bundestagsfraktion der CDU-CSU ja vor einigen Jahren, kurz wenige Jahre vor seinem Tod, nochmal besucht und hat gesagt, hier bin ich zu Hause. Und in seinen letzten Jahren ist er aber auch, so sind nochmal andere Züge von ihm an die Öffentlichkeit getreten, gerade in seiner Familie, wo auch Walter Kohl zum Beispiel berichtet hat, sein Sohn, wie er doch sehr darunter gelitten hat, unter der Familienkonstellation, auch dem Amt von Helmut Kohl als Bundeskanzler und auch das Gefühl, ständig zurückgesetzt zu sein, also maximal Nummer zwei, vielleicht noch weiter drunter. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie ihn denn so privat erlebt? Konnten Sie sich das vorstellen, wie das schwierig auch ist für die Kinder?
Ja, also das ist für jede Familie, wo der Vater dermaßen in der Öffentlichkeit steht und die Kinder noch klein sind und das alles miterleben, ist das schwierig. Ich kenne das aus einem anderen Zusammenhang mit Kindern, deren Eltern in der Wirtschaft führend sind. Die Kinder wollen immer auch ein Stück weit das erreichen, was der Vater geleistet hat. Und versuchen dann, dem Vater ebenbürtig zu werden. Das klappt nicht. Oder es klappt in vielen Dingen, klappt es nicht. Und dann gibt es diese Probleme. Das ist quasi, wenn Sie so ein Vollblutpolitiker sind, wie Helmut Kohl oder wie andere das gewesen sind, dann gibt es automatisch Defizite. Ich weiß damals, da habe ich ein Gespräch mitbekommen im Kanzler, nicht im Kanzleramt, sondern im beim Sommerfest des Bundeskanzlers im Garten in Dings, als es darum geht, ob er nochmal kandidiert. Und da haben Leute, die da gewesen sind, die gesagt, der Bundeskanzler, Sie müssen aber nochmal kandidieren. Und da war auch seine Frau, die Hannelore Kohl, dabei und hat gesagt, aber was das für uns als Familie bedeutet, das wisst ihr nicht. Und das war für mich so ein Satz, der mir noch lange nachgegangen ist. Es ist tatsächlich so. Ein solcher Politiker, der so im Rampenlicht steht und einen solchen Job hat, der quasi kaum noch schläft, der kann nicht auch noch hundertprozentig für die Familie oder der wird nicht mehr hundertprozentig für die Familie da sein. Und darunter leiden dann die Kinder. Und Helmut Kohls Sohn Walter hat das ja sehr eindrücklich in den Büchern, die er geschrieben hat, zum Ausdruck gebracht. Und sein Enkel hat ganz bewusst den Namen Kohl nicht angenommen, weil er sagt, ich möchte nicht durch den Namen vorbelastet werden, dass man sagt, ach, das ist der Enkel und deswegen muss das so sein.
Das hat Walter Kohl ja auch von der Schule berichtet, dass er da rumgeschubst oder wie auch immer, zumindest gemobbt wurde, weil der Zeitgeist gerade in der Gesellschaft und auch unter Lehrern in der Schule, der war ja gegen die CDU.
Natürlich, und wenn Sie jetzt überlegen, die Kinder zu einer bestimmten Zeit wurden mit Polizei und mit Streifenwagen zur Schule gebracht und wurden an der Schule wieder abgeholt, die haben ja gar keinen Kontakt zu ihren Freunden haben können, weil die immer die Angst haben, dass da was passieren könnte, Entführung oder was weiß ich. Oder ich weiß damals, da war ich gerade dabei, als der Sohn von Helmut Kohl, der Peter, verunglückt war in Italien. Und als dann hieß, dass Frau Kohl zu ihm hinreisen wollte, und dann hat Frau Kohl gesagt, dann werde ich jetzt sofort mir einen Flug suchen, um dahin zu fliegen. Und dann haben die Sicherheitsbeamten des Bundesgrenzschutzes bzw. des Bundeskriminalamtes gesagt, sie fahren auf keinen Fall, fliegen auf keinen Fall mit einer öffentlichen Maschine, sie fliegen mit einem Flugzeug der Bundeswehr. Und dann hat Kohl in den gleichen Atemzug gesagt, aber den Flug zahlen wir selbst, damit nicht sofort danach dumme Gerüchte wieder imstande sind. Der hatte sofort den Sensus, das könnte gefährlich werden. Und dann ist sie tatsächlich mit der Bundeswehrmaschine geflogen, aber Kohl hat dann den Flug bezahlt, hin und zurück.
Und in den letzten Jahren ist ja dann so gewesen, dass auch die Söhne versucht haben, Kontakt zu bekommen zu Helmut Kohl. Der hat ja schon sehr stark abgebaut, aber es war eine Versöhnung nicht mehr möglich. Walter Kohl hat irgendwann gesprochen von einer einseitigen Versöhnung. Das heißt, er hat sich das für sich abgeschlossen oder es versucht, für sich abzuschließen, auch wenn es da von der Seite des Vaters kein Signal mehr gab, keine Antwort mehr.
Für mich ist die Frage gewesen, ob Helmut Kohl, aufgrund seiner Krankheit noch in dem die Kraft hatte und Schlaganfall noch die gesundheitliche Kraft hatte, da rational zu denken. Für mich das erschütterndste Bild überhaupt war, als der Sohn Helmut Kohls mit seinem Sohn, also Sohn und Enkelsohn, vor der Tür standen in Oggersheim und wollten den Großvater, der gestorben war, sich vom Großvater verabschieden, und sie wurden von der Polizei abgewiesen. Sie haben keinen Zutritt zum Haus bekommen. Das war nicht eine Entscheidung des Vaters. Das war eine Entscheidung seiner neuen Frau. Und das ist für mich das das erschütterndste überhaupt, wenn ein Kind und das Enkelkind von der Tür des Hauses der Großeltern abgewiesen wird. Von der Polizei. Nicht mal selbst von der Person, seiner neuen Frau, sondern von der Polizei abgewiesen wird. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das emotional bedeutet. Und ich glaube, gut, Helmut Kohl hat mal gesagt, dass er dieser Frau sein weiteres Leben zu verdanken hat, die sie ihn sehr sich um ihn gesorgt hat in seiner schweren Krankheit. Das mag ja alles so sein, aber ich habe den Eindruck, er hatte nachher nicht mehr den freien Willen, alles das zu entscheiden. Da ist für ihn entschieden worden.
Also er ist abgeschirmt worden sozusagen.
Ja, ja, ist richtig.
Kai Diekmann hatte ja immer noch Zugang zu
Kai
ihm.
Kai Diekmann hatte den Zugang, der hat ja auch das Vertrauen von der Frau Kohlrichter gehabt, aber es gab nicht mehr viele. Sie müssen sich mal vorstellen, sein Fahrer, Ecki Seeberg, ist nicht mehr an Helmut Kohl rangekommen. Seine Sekretärin, seine Büroleiterin, Juliane Weber, die engsten Vertrauten sind nicht mehr an den Helmut Kohl herangekommen, weil sie alle abgeschirmt worden sind von Frau Kohlrichter. Und das ist für mich ein Signal, dass Helmut Kohl selbst diese Entscheidung wohl nicht mehr selbst getroffen hat, sondern für ihn ist da entschieden worden. Glaube ich wenigstens.
Soweit man das, also zumindest berichtet Kai Diekmann, dass der ehemalige Bild-Chefredakteur, der ja auch in den letzten Tagen dann bei Helmut Kohl dann auch war, der hat berichtet, dass er immer auch am Sonntag dann den Pfarrer zur Hausandacht empfangen hat.
Ja, das war ja ein enger Freund von ihm.
Der
ist ja auch bei der Beerdigung, glaube ich, hat er mitgewirkt. Das war ein enger Freund von ihm, ja.
Das heißt, der Glaube hat ihm auch noch was bedeutet, auch wenn er
eindeutig,
vom Intellekt her wahrscheinlich auch sehr, sehr stark schon abgebaut hatte, auch körperlich. Aber wie schätzen Sie da den Glauben von Helmut Kohl ein? Sie haben am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass er den Glauben der Mutter geprägt war.
Ja, es war.
Glauben Sie, also hat er, hat
es er war quasi, ein volkskirchlicher Glaube. Der,
aber die Evangelikalen kannte er ja.
Er kannte die Evangelikalen.
Aus Amerika wahrscheinlich, ne?
Ja, nein, schon auch aus Deutschland durch Horst Waffenschmidt. Durch Horst Waffenschmidt und den Bezug, den Horst Waffenschmidt ihm vermittelt hat über die Evangelikalen. Horst Waffenschmidt war ja lebendiger Pietismus aus dem Bergischen Land. Der war ja auch Mitglied der Rheinischen Synode und der Rheinischen Kirchenleitung und hatte dadurch natürlich einen engsten Kontakt. Und er war ja lebendiger Pietist, Horst Waffenschmidt. Und da hat er ja erlebt, was Pietismus bedeutet. Nein, also dieser enge Kontakt, ich glaube, der engste Kontakt zu den Evangelikalen war tatsächlich über Horst Waffenschmidt, der ihn sehr stark geprägt hat. Und die waren ja wirklich ganz, ganz enge Freunde. Es gab ja eine Situation, da war es ja ein Parteitag, da hieß es ja also Norbert Blüm, Heiner Geißler und einige andere wollen bei diesem Parteitag Helmut Kohl stürzen. Und Helmut Kohl hatte dann von diesem geplanten Sturz Wind bekommen. Und dann hat er Sonntagabends den Horst Waffenschmidt angerufen, hat gesagt, da ist was im Gange, was können wir machen? Und dann hat Waffenschmidt ihm gesagt, in 2 Stunden melde ich mich wieder. Und dann hat Waffenschmidt dann die Delegierten Nordrhein-Westfalen zusammengerufen und die Delegierten von Nordrhein-Westfalen standen bis auf ganz wenige hinter ihm und dann die Delegierten von Rheinland-Pfalz auch geschlossen dahinter. Und dann war alles klar, konnte nichts mehr passieren. Aber Baden-Württemberg und vor allen Dingen der damalige Ministerpräsident Lothar Späth, die gehörten zu denen, die den Kohl damals stürzen wollten. Und da ist so Waffenschmidt derjenige, der quasi an der Seite Helmut Kohl stand und ihm quasi gesagt hat, kann nichts passieren, wir stehen als Delegierte. Nicht auf der Seite, die dich angreifen, sondern wir stehen hinter dir.
2017 ist Kohl dann ja schließlich gestorben. Es gab dann einen Trauerakt der EU, wie Jean-Claude Juncker das damals nannte, der Kommissionspräsident damals. Obwohl es noch gar keinen europäischen Staat gab und gibt, sprach von einem Staatsakt, also eine besondere Würdigung. Bill Clinton hat da gesprochen, Angela Merkel, Macron, Medvedev und haben ihn da geehrt. Fanden Sie das angemessen?
Für das, was Helmut Kohl für Europa und für Deutschland geleistet hat, glaube ich, ist sehr angemessen. Schröder war es ja, der ihn zu dem Staatsmann Europas ernannt hat, nachdem er Kanzler geworden ist. Und ich glaube schon, dass diese Ehrung die ihm da zuteil geworden ist, angebracht ist. Ich fand das für mich natürlich, der sehr eng zeitlang mit Helmut Kohl zusammen gewesen ist, beziehungsweise ihn seinen Weg begleiten durfte. Ich fand das bemerkenswert und habe mich im Nachhinein für ihn gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut für ihn. Und auch für den Teil der Familie, der das bewusst wahrgenommen hat. Also bis heute, ich beschäftige mich ja sehr oft auch mit der deutschen Geschichte und ich gucke mir im Fernsehen immer und immer wieder den 9. November, die Filme über den 9. November an. Ich frage mich immer wieder, was wäre passiert, wenn dieser Helmut Kohl nicht da gewesen wäre, wenn ein Herr Lafontaine Bundeskanzler gewesen wäre oder jemand anders, was wäre dann passiert? Und das muss ich sagen, es war Helmut Kohl, der gesagt hat, dass diese Wiedervereinigung nicht ein Schicksalsschlag der Geschichte gewesen ist, sondern er hat das auch zusammengebracht mit seinem Besuch mit dem Papst am Brandenburger Tor, der auch für Papst Johannes der
Paul II.,
der sehr auch für die Wiedervereinigung sich eingesetzt hat, für darum gebetet hat und dass die Geschicke der Herzen der Menschen damals von einem Höheren geleitet worden sind, nämlich von Gott. Und wer darüber nachdenkt, dass so etwas wie die Wiedervereinigung ohne einen Schuss geschehen ist, der muss darin erkennen, dass Gott seine Hand im Spiel gehabt hat. Und wenn ich höre, dass in wie vielen Gemeinden in der ehemaligen DDR in den Gebeten, die gebetet worden sind, die Menschen für die Wiedervereinigung gebetet haben. Ich glaube, fast niemand hat damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Ich habe daran festgehalten, ich habe noch wenige Monate vorher, weiß ich noch, war ich im Westteil und hatte Besuch und war dann mit dem Besuch auf dem erhobenen Plateau am Brandenburger Tor, wo man dann nach Ost-Berlin gucken konnte. Und mit auf dem Plateau war eine Lehrerin aus West-Berlin mit ihrer Schulklasse und erzählte dann, dass es Idioten gäbe, die also tatsächlich über Wiedervereinigung nachdichten und Revanchisten, die alles täten, um den Staat da drüben zu destabilisieren und so. Und ich habe gesagt, das kann alles nicht wahr sein. Was wird unseren Kindern angetan, dass ihnen quasi die Wiedervereinigung aus dem Kopf geredet werden soll? Und wenn sie einige Politiker der damaligen Zeit, ob das der Präses der EKD-Synode damals, der Schmude gewesen ist, der nicht an die Wiedervereinigung gedacht hat, die Kirchenfürsten der EKD, die nicht unbedingt davon gedacht haben, dass es die Wiedervereinigung gibt und auch nicht dafür eingesetzt haben. Wenn Sie daran denken, dass der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Momper, gesagt hat, das ist Quatsch, an die Wiedervereinigung zu denken. Also ich immer wieder fällt mir dann ein, Mensch, wenn da jemand anders gesessen hätte als Helmut Kohl, wie wäre das dann geworden? Und umso dankbarer bin ich, dass die Geschicke des damaligen Deutschlands Helmut Kohl geleitet hat, der dann diese Möglichkeit am Schopf gepackt hat und vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass die Amerikaner mit auf unserer Seite waren. Denn wir hatten in Frankreich und auch in England, Margaret Thatcher und auch Mitterrand waren zu Anfang erbitterte Gegner der Wiedervereinigung.
Weil sie Sorge hatten, dass Deutschland wieder zu mächtig wird.
So ist es. Gerade die Margaret Thatcher. Der Mitterrand hat ja nachher eine Kehrtwende noch vollzogen. Der war ja erst dagegen, nachher war er ja auch dafür. Aber zu Anfang war er dagegen. Und da hat Helmut Kohl seine ganze Taktik aufgewandt, um den zu gewinnen. Aber die Margaret Thatcher war ja eisenhart, die hat ja dagegen geschossen wie verrückt. Nein? Und wer natürlich auch sehr stark dafür gewesen ist, darf man nicht vergessen, das war der damalige Ministerpräsident von Spanien, der ja auch Helmut Kohl sehr stark unterstützt hat. Also der Ministerpräsident von Spanien war mit Bush zusammen, die beiden waren wohl die ärgsten oder die stärksten Unterstützer der Wiedervereinigung.
Vielleicht zum Schluss eine Frage, die gar nicht so leicht ist, weil sie nämlich nur in einem Satz beantwortet werden soll. Wie würden Sie Helmut Kohl denn beschreiben, wenn Sie nur einen Satz zur Verfügung hätten?
Helmut Kohl war für mich trotz aller Ecken und Kanten, die er hatte, eine Ausnahmepersönlichkeit als Politiker und auch eine Ausnahmepersönlichkeit als Mensch. Denn, wenn ich den zweiten Satz, denn
er. Wir machen einfach ein Komma,
denn. Ja, oder? Denn er war derjenige, der sowohl die Bevölkerung zu Anfang seiner Amtszeit, zum Schluss nachher nicht mehr, die Nase oder das Ohr am Puls der Zeit hatte und auch die Partei, seine Partei, so kannte wie kein anderer. Und deshalb hat er so lange Parteivorsitzender sein können. Und er war ein Mensch, der auf andere Menschen zuging. Er konnte ganz schnell die Herzen der Menschen gewinnen. Er konnte aber auch bitterböse werden. Denken Sie an die Szene, als man ihn beworfen hat, wo er denn als die Sicherheitsbeamten ihn zurückgehalten haben, sonst hätte der einen Catch angefangen. Ja, ne? Ja, er war auch natürlich wie jeder andere und impulsiver Mensch. Liebe Zeit nochmal. In solch einer Spannung und dann entlädt sich das. Sie müssen sich vorstellen, also ich weiß noch, ich habe das gelesen, als er dann in Dresden gesprochen hat, vor diesen hunderttausenden Menschen, und er hat die Rede dann gehalten und das Volk schrie, oder die Menschen schrien, Deutschland, Deutschland, und die Deutsche war der. Und da hat Helmut Kohl ja den Satz zu Rudi Seiters geflüstert, die Einheit kommt. Die Einheit kommt. Der hatte schon den Puls, hatte
den der Riecher.
Der
aber er sprach von dem, das Tor der
Geschichte. Kairos, das war der Kairos. Also ich sagte Ihnen das eine, der Kairos Gottes auch im Hinblick auf die Wiedervereinigung. Das hätte kein Jahr früher und auch nicht viele Jahre später stattfinden. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Und dass ein Schabowski sich da hinsetzt und nicht weiß, und dann sagt er plötzlich, das ist jetzt, damit waren die Schleusen offen.
Unverzüglich.
Ja, und es ist, das musst du dir mal vorstellen. Das ist doch alles nur ein Geschenk gewesen.
Ja, das war jetzt ein Schlusssatz mit vielen Kommata, aber kein Problem, denn Kohl ist ja auch einfach eine große Persönlichkeit, die ist gar nicht so leicht zu beschreiben, auch weil er ja durchaus auch eine Figur ist mit Widersprüchen.
Ja, natürlich, klar.
So, und das war jetzt eine gute Stunde, wo wir viel erfahren haben über Helmut Kohl und auch die Begegnung von Wolfgang Barke und Helmut Kohl. Herr Barke, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Eindrücke geschildert haben, und da ist ja wirklich was deutlich geworden, was man sonst nicht so liest. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen allen einen Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Das war eine weitere Folge von Glaube, Macht, Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldungen geben über Social Media oder per Mail an info@pro-medienmagazin.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.